Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute sprechen wir über etwas, was am 24. April 2025 erschienen ist. Die meisten werden es jetzt schon wissen, wir sprechen heute über Clair Obscur Expedition 33, dem Erstlingswert von Sandfall Interactive, welches unglaublich gute Wertungen abgegriffen hat. Die GameCore hat 89 gegeben, die GameStar 87, IGN 9 von 10. Das Spiel ist eingeschlagen wie eine Bombe und von vielen Leuten wurde es sogar zum Game of the Year schon gekürt, also oder dazu rausgerufen. Und ob wir uns diesen Lobeshymnen anschließen, das klären wir jetzt so in den nächsten paar Minuten, vielleicht auch in einer Stunde, mal gucken. Und das mache ich nicht alleine, denn ich habe es tatsächlich nicht alleine gespielt. Der Arne hat das Ganze auch durchgespielt. Moin Arne.
Ja, moin moin. Das stimmt, das ist richtig. Ich habe das ja tatsächlich auch direkt bei der PS5, als es im Angebot war, sage ich jetzt mal, gekauft, also bevor es überhaupt rausgekommen ist, weil ich Bock auf dieses Spiel hatte und ich habe dich ja tatsächlich auch dazu gebracht, es überhaupt anzuspielen.
Ja, ich habe ja die Lobeshymnen habe ich ja alle mitbekommen. Also das, ich bin ja, lebe ja nicht ganz unterm Stein, das habe ich mitbekommen. Ja. Ich hatte es mir im Game Pass auch auf die Liste gesetzt, aber hatte noch nicht so den richtigen Anstoß, das auch wirklich zu starten. Und dann hat es mir gesagt, ja, ich spiele das auch, ist ganz cool. Er sagt, na gut, spiele ich auch mal rein. Im schlimmsten Fall machen wir eine Folge, wo du mir erzählst, warum das so toll ist und ich dir sage, warum ich es aufgehört habe. Durchgespielt habe ich es jetzt allemal. Genau, und so sind wir eigentlich darauf gekommen, jetzt da auch dann eine Folge zuzumachen, weil wieso denn auch nicht? Ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, das kann man schon mal sagen.
Ja.
Hast du was, ein bisschen was von der Entwicklungsgeschichte mitbekommen?
Also nicht ganz so viel. Ich weiß, Sandfall Interactive, derjenige, der da sozusagen CEO ist und das Ganze gegründet hat, war ein ehemaliger von Ubisoft tatsächlich.
Ja, das ganze Startteam war einfach, wir haben sich selber gesagt, sie waren gelangweilte Ubisoft-Mitarbeiter.
Ja, total geil. Und die hatten Bock da drauf. Die wollten halt eher sowas in Richtung JRPG entwickeln, in Tradition von Final Fantasy tatsächlich. Und dazu kommen wir noch zu den Vergleichen zu Final Fantasy. Und tatsächlich, irgendwie sind circa 30 Personen inzwischen dann in den Studio gewesen. Und die kommen teilweise von Square Enix und From Software. Und gerade Square Enix ist ja bekannt für die Final Fantasy IP, das ist nun mal so. Von daher, und From Software-Spiele sind meistens eher sehr düster und von daher hat das wunderbar zusammengepasst, ne?
Ja, merkt man dann in diesem Spiel auch sehr diese Einflüsse, die kann man schon wiedersehen. Von jetzt gerade, wo du es gesagt hast, das sieht man dann auch 1:1 irgendwie schon durchaus wieder. Ja, finde ich die ganz interessante Geschichte. Sie haben das mit Absicht, also was ist mit Absicht? Sie haben da eine Demo zusammengeklöppelt und sind dann nicht zu Ubisoft damit gegangen, weil sie gesagt haben, ganz ehrlich, wir kennen den Laden hier, wir kommen damit niemals bis nach oben in die Etage und das wird niemals hier durchgehen, das Ding. Deswegen sind sie dann ja zu, ich glaube, Kepler Interactive gegangen. Mhm. Englischer Publisher ist, glaube ich, auch gar nicht so riesig. Ich guck mal nebenbei, was die so im Portfolio haben. Ich glaube tatsächlich nicht viel. Hier steht absolut gar nichts auf Wikipedia, ist ja auch egal. Genau, und da wurde das dann tatsächlich gegreenlightet und jetzt ist es am 24. April erschienen. Ja, man kann mal sagen, das Ding war ein Erfolg, ne?
Ja, also auf ganzer Linie. Und warum das so ist, werden wir auch gleich im Detail besprechen. Aber ich sag mal so, für alle Leute, die Bock auf Final Fantasy immer schon hatten, ne, die immer sagen, oh, wann kommt ein neues Final Fantasy, die hatten, glaube ich, von vornherein schon Bock drauf. Und gerade wenn man die Älteren kennt mit rundenbasierten Kampfsystemen noch, dann ist das sowieso nochmal eine andere Geschichte. Das hat ja einfach viel vereint. Und man muss einfach sagen, wenn ich mir die letzten Final Fantasies der letzten Jahre so einsehe, was so erschienen ist. Wobei ich Final Fantasy 16 echt nice fand. Das fand ich gut. Aber insgesamt trotzdem, muss ich sagen, hat diese Story einfach so massiv krass abgeliefert. Also so eine Story, sowas Gutes, habe ich in den letzten 10 Jahren nicht gespielt. Hundertprozentig nicht.
Das lässt ja schon mal ein Fazit voraus erahnen.
Ja.
Apropos Story. Wollen wir über die Story ganz am Schluss rennen und das sozusagen als Spoiler-Teil machen, dass wir jetzt hier so
sehr nicht gerne, über die Story können wir reden, machen.
Oder?
Ja, ja.
Da kann man sich das entspannt anhören, ohne von der Story gespoilt zu sein, falls man es doch noch selber spielen will. Klar, wir werden mal irgendwelche Orte oder ähnliches erwähnen, aber hey, das weiß eh jeder. Ne? Oder es ist halt offensichtlich, dass man in andere Orte kommt.
Ja, wir können ja sehr gerne mit einem Kampfsystem starten, wenn du Bock hast.
Ich hätte erstmal gesagt, wir könnten ja erstmal ganz kurz erklären, was das überhaupt für ein Spiel ist. Du hast ja schon erwähnt, das ist sehr ähnlich einem JRPG. Mhm. Für die Leute, die es nicht wissen, ist es grundsätzlich, du hast eine Party, meistens so aus 3, 4, 5 Leuten, je nach Spiel. Mit denen reist du durch die Gegend und man hat rundenbasierte Kämpfe. Das ist eigentlich so der Klassiker. Hier haben sie noch einen kleinen Kniff ins Kampfsystem mit reingehauen. Dazu kommen wir gleich, ob das so geil ist oder nicht. Genau, und naja, man kann ja trotzdem, finde ich, kannst du uns ja mal ganz grob abreißen, worum geht's denn? Ich meine, das ist ja kein Spoiler, ne? Einmal so ganz die grobe Prämisse. Magst du die uns einmal erklären?
Ja, also im Prinzip, man kommt in eine dystopische Welt, sage ich jetzt mal. Man sieht quasi ein Paris, der in einer fiktiven Zukunft, wenn man so möchte, oder Parallelwelt, je nachdem, wie man es betiteln möchte. Und man fängt an, hat Gustav, den Protagonisten, den Hauptcharakter quasi, der, mit dem man das Spiel anfängt. Und dann trifft er da auf seine Liebschaft, sage ich jetzt mal, oder seine Ex-Freundin. Das macht das Spiel nicht hundertprozentig klar. Also für mich war das so, ich dachte eher, dass das quasi seine Ex ist oder so. Auf jeden Fall, die gehen zusammen zum Strand und die löst sich dann in Luft auf, weil auf so einem riesigen Stein, da wird auch Obelisk genannt, steht eine Zahl 34, die verschwindet und dann kommt die Zahl 33 dahin und dann verschwinden mehrere Menschen und das suggeriert halt, alle, die nicht in diesem Alter sind, verschwinden, die lösen sich in Luft aus. Und er ist dann zusammen mit ein paar anderen Charakteren, unter anderem, die er auch noch kennt, sage ich jetzt mal, in einer Expedition. Und diese Expedition macht sich nun auf zu diesen Obelisken und will die sogenannte Malerin killen. Und das ist aber Expedition 33. Es gab schon diverse Expeditionen davor. Es hat wohl alles mal mit 100 angefangen. Also, das kommen wir aber später zu. Das ist dann nach und nach erst mit der Story. Das weiß man erst später quasi. Aber das ist so diese Grundprämisse. Die sind also auf dem Weg dahin. Ja, und mehr will ich eigentlich noch gar nicht zur Story verraten, weil das ist so der Anfang.
Ja, genau. Aber damit man wenigstens mal einen groben Eindruck hat, worum es da geht. Genau. Ich finde es immer durchaus wichtig, das zu erwähnen.
Mhm.
Genau. Das ist unsere Grundprämisse. Und kann man ja mal generell sagen, es war schon abgedreht. Also sowas hat man jetzt ja selten auch mit dieser Malerin und so. Das fand ich schon also per se interessant. Per se habe ich den Prolog, aber diesen Prolog oder dieses Tutorial, dieser Anfang, ich habe ihn gehasst wie die Pest. Ich fand ihn entsetzlich. Ich fand ihn ganz, ganz räudig.
Ja.
Also ich fand es wirklich schlimm, da die ganze Zeit da am Anfang dieses Rumgerenne, dann sagt mir das Spiel nicht mal, wo Sprinten ist. Das musste ich selber finden. Alles cool, nicht so schlimm. Dann wirst du das erstmal in das Kampfsystem im Tutorial geworfen. Da reden wir auch gleich drüber. Fand ich auch, ja, das ging, aber es war irgendwie alles sehr überfordernd, auch gerade am Anfang. Und wenn ich und diese scheiß Pianomusik, die den gesamten Anfang lief, ne? Ey, ich fand das unerträglich. Ich fand das unerträglich, diese Musik am Anfang des Spiels. Aber okay. Gut. Ja, wirklich. Also wirklich, ich hatte wirklich mit diesem, ich sag mal, mit diesem Tutorial bis mal richtig so, ich hatte absolut wenig Lust, das weiterzuspielen. Ich fand das so nervig.
Okay, also das ist ja etwas, eine Sache. Gut, man muss natürlich sagen, das alles ist natürlich auch sehr französisch angehaucht. Wie ich schon sagte, so dieses Paris-mäßige. Die Stadt nennt sich eigentlich Lumière, aber es ist einfach Paris, weil der Eiffelturm da drin steht, sage ich jetzt mal. Und deswegen. Und ich fand gerade auch dieser Soundtrack absolut insane gut. Also das ist auch wirklich teilweise richtig gut in Szene gesetzt und so weiter und es fühlt sich so organisch an, weil man ist einfach so unterwegs ja da, das ist ein französisches Spiel, das kommt immer durch. Man hat ja auch nur zwei Spracheinstellungen, Französisch oder eben halt Englisch. Natürlich, ich mache mir nichts vor, ich habe alles in Englisch natürlich eingestellt mit deutschen Untertiteln. Aber trotzdem, am Ende des Tages verstehe ich den Ansatz und ich muss sagen, mich hat das nicht gestört, sondern ich fand im Gegenteil die Musik auch echt gut komponiert für das Spiel.
Ja, es geht mir tatsächlich, die ging mir wirklich nur hart auf den Sack in diesem Tutorial. Da okay. ging die mir auf die Eier. Danach war die Musik völlig in Ordnung. Es war nur in diesem Tutorial, da war ich so genervt von diesem scheiß Piano-Gedudel. Das ging mir so auf den Sack. Danach im Spiel ging's. So, da hat mich die Musik überhaupt nicht gehört, da war die völlig fein. Aber am Anfang, ich weiß auch nicht, was es ist, aber irgendwie ging die mir einfach auf den Sack. Vielleicht hatte ich auch einen schlechten Tag, wer weiß das schon. Denkbar.
Gut, das kann natürlich sein. Eine Frage, hast du den Pantomime ganz am Anfang im Tutorial, hast du den gemacht, hast du den besiegt?
Nein.
Okay, hast du den überhaupt bekämpft?
Ich habe den nicht mal gesehen.
Läuft.
Ja, das wird sich noch durchschimmern, dass ich gar nicht so viel nebenbei gemacht habe nachher.
Okay, gut.
Aber die Pantomimen sind mir ein Begriff. So ist es
ja, ich war auf Pantomimenjagd tatsächlich. Ich habe, glaube ich, sehr viele Pantomimen geklatscht und unter anderem halt auch den gleich im Tutorial. Die sind also eigentlich gar nicht mal ganz so schwierig. Sie sind halt nervig, aber ansonsten
die halten halt eine Menge aus, ne?
Genau, die halten eine Menge aus, bis du den Kniff raus hast. Aber am Anfang ist es ja ganz gut, um dieses Kampfsystem ein bisschen kennenzulernen, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich gefragt, weil tatsächlich das Kampfsystem wird dir ja Stück für Stück näher gebracht und du lernst immer wieder neue Sachen, weil am Anfang kannst du eigentlich gar nicht so viel.
Nee, das stimmt. Aber am Anfang ist es halt auch schon. Also ich war ja auch eingestellt, wir gehen jetzt mal zum Kampfsystem über, wollten wir eh drüber reden. Ich war eingestellt, okay, Rundenkampfsystem, gut, wunderbar, kann ich mitleben, warum denn nicht? Aber da ist ja eine Echtzeitkomponente drin, dieses Ausweichen und Parieren kannst du ja am Anfang. Das ist furchtbarerweise, das ist halt über so ein Quicktime-Event. Und das ist schon friemelig am Anfang. Aber sie hat, ich komme da an, denke mir, ach Mensch, entspannten Rundenkampf. Ja, nee. Dann muss ich da noch aktiv was tun, wenn die mich angreifen. Damit habe ich richtig lange gebraucht, um warm zu werden. Das hat mir am Anfang überhaupt nicht gefallen.
Ja, ich muss sagen, ich hatte in der Vorschau, wo ich das gesehen hatte, so ein bisschen so Vibes von Persona 5, weil ich habe ja Persona 5 Royal auch gespielt.
Digga, hast du viel Zeit? Was ist los mit dir?
Digga, frag nicht. Ich habe es auch nicht komplett durchgespielt, das muss ich dazu sagen, aber ich habe es sehr, sehr weit gespielt. Fand ich auch großartig, das Spiel. Nur mal so. Und tatsächlich, da ist aber diese Echtzeitkomponente gar nicht so, so drinne halt. Ne? Also kannst du nicht ausweichen, parieren oder so. Sondern das ist wirklich so Echtzeit. Und deswegen fand ich das hier natürlich nochmal einen sehr interessanten Kniff, weil man kann ja alte Systeme neu denken. Und jetzt kommen wir wieder dazu, es waren ja auch Leute von From Software mit an Bord. Das macht sich beim Kampfsystem, obwohl es rundenbasiert ist, bemerkbar, weil du musst Muster erkennen, weil es ist nicht so, dass dir jedes Mal vorgegeben wird, du musst jetzt diesen Knopf drücken oder dass irgendwo ersichtlich wird, sondern du musst im richtigen Moment ausweichen oder im richtigen Moment parieren. Das kommt auch noch ein bisschen darauf an, auf welcher Schwierigkeitsstufe du spielst. Mal ist das leichter, mal ist das schwerer. Und goddammit, das kann richtig nervig sein. Also das ist teilweise, habe ich gedacht, das ist unmöglich. Und ja, du musst beim Gegnern wirklich dieses Muster durchschauen und dann kannst du erst vernünftig ausweichen, parieren, whatever. Und parieren ist eigentlich das Stärkste, weil du mit der Parade, wenn du mehrfach pariert hast, führst du einen Gegenangriff aus. Und der Gegenangriff kann ziemlich stark sein. Jedoch eben genau das ist es halt. Dafür musst du mehrere Angriffe hintereinander parieren. Und parieren ist schwieriger als ausweichen. So, das heißt, wenn du ein Parieren verkackst, dann frisst du halt Schaden. Und das kann auf Dauer irgendwann sehr frustrierend werden.
Ja, ich meine, so bei den Standardgegnern, ich meine, machen wir uns vor, die Gegnervielfalt an den Standardgegnern ist jetzt nicht sonderlich groß meistens in den Gebieten. Da kriegt man das ziemlich schnell raus, die Angriffsmuster. Die sind auch nicht so komplex meistens. Aber man kann das Parieren theoretisch eigentlich relativ gut üben, ohne es zu machen. Weil wenn du Gegner mehrmals begegnest, du prägst dir Angriffsmuster ein. Klar, ich hatte meine Spezialisten, da habe ich das ums Verrecken nicht hingekriegt, mir ein dummes Angriffsmuster in meinen Schädel zu kriegen. Habe ich bei so manchen Gegnern gehabt, die fand ich einfach dumm. Aber wenn du ausweichst, gibt es ja einmal Ausweichen und perfektes Ausweichen. Ja. Und wenn du das perfekte Ausweichen immer hast, dann fang an zu parieren. Generell als kleiner Tipp. Wenn ihr beim Ausweichen immer die Perfektanzahl kriegt, dann macht einfach das Gleiche und drückt dabei einfach nur R1 zum Parieren. Das wird dann passen, weil das perfekte Ausweichen und das Parieren ist dasselbe Zeitfenster.
Ja, das ist richtig. Und eben dieser Clou, je nachdem, wie du deine Piktogramme hast, kriegst du dann ja auch Energie dazu, sage ich jetzt mal.
Ja, da gibt es einige von, die das machen. Manche gibt es zum Start, genau. Andere kriegst du, wenn du Schaden frisst. Da gibt es eine Menge Auswahl, was du dir dahin basteln kannst, wenn du dann Bock dazu hast. Das Pikto-System ist halt auch, ja, da können wir gleich noch zu kommen. Erstmal bleiben wir beim Kampfsystem. Genau. Später gibt es noch eine andere Art von Konter. Das ist aber im Endeffekt dasselbe wie Parieren. Nur mit einer anderen Taste, wenn wir ehrlich sind. Und Sprungausweichen.
Ja.
Sprungausweichen ist das Billigste von allem, oder? Das ist nun wirklich einfach. Das wird hier sogar angezeigt.
Das ist einfach, aber eben auch effektiv, weil du machst automatisch auch noch einen Gegenangriff. Also,
du musst noch eine Taste drücken, sonst wird das nichts.
Ja, das ist richtig. Aber trotzdem, das ist schon echt, echt richtig gut, muss man sagen. Das macht Spaß. Lernst du aber auch erst ab der Hälfte des Spiels oder so. Also es dauert echt eine ganze Weile. Ansonsten hast du eigentlich nicht ganz so viel am Anfang. Du hast deinen Standardangriff, also du kannst angreifen oder du kannst deinen Fernkampfangriff machen. Dann gehst du in so einen Zielmodus und kannst frei zielen und kannst dir dann dein Ziel wählen. Bei manchen schwirren ja Kugeln oder sowas. Wenn du die triffst, explodieren die und machen Schaden an der kompletten gegnerischen Gruppe. Das gibt's dann auch mal. Das ist auch eine gute Sache. Und dann hast du eben die Abilities, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, wenn du Energie gesammelt hast, wenn du die Energiepunkte hast, kannst du sie dafür ausgeben für so eine Spezialfähigkeiten. Und die sind, je nachdem, was du geskillt hast und was du machst, teilweise ja auch mit Elementen verknüpft. Und da kommen wir dann auch dazu, manche Gegner sind gegen manche Elemente immun, manche werden durch einige Elemente geheilt und manche kriegen besonders viel Schaden durch einige Elemente. Das ist schon auch ziemlich... Ja, manchmal ein bisschen tricky, aber manchmal auch besonders ärgerlich, je nachdem, wie du deine Gruppe zusammengestellt hast. Weil ich habe meine Gruppe gerne auch Feuer ausgestattet und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du dann gegen feuerimmunes Ding eintriffst, dann verzweifelst du einfach nur noch.
Ich habe auch, meine Strategie war auch Burn it down. Du hast eine Feuerfähigkeit, du bist ein geiler Typ, zünd die an. Weil halt macht halt zum Beispiel jetzt ähnlich wie bei Pokémon einfach Brennschaden. Und dieser Brennschaden, da kannst du ja verschieden viele Stapel draufknallen, ist so mächtig, dass Feuer auch mein absolutes Favorite-Element war. Ich habe das dann meistens, die Gegner konnte ich dann meistens relativ gut machen. Ich habe dann schon noch immer irgendeine Fähigkeit, die nicht Feuer war, da drauf gehabt. Und meistens hatte ich dann hier noch die Lune dabei und mit ihr hatte ich diesen einen Blitzangriff, der gibt dir immer zwei Aufladungen für ihre Fähigkeit. Dann habe ich einfach immer diese Pick, das da. Diese Ladungsexplosion von ihr da gemacht, die richtig reinscheppert und dann nur mit Elektroschaden. Damit konnte ich das dann ganz.
War das Genese oder wie das da hieß?
Ich glaube, das hieß irgendwie anders. Ist ja auch.
Ja.
Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Mit der habe ich dann diese begegnet und ansonsten war der Plan immer, zünd die Schweine an.
Ja.
Weil ich fand, Feuer halt, dieser Brandschaden ist schon sehr, sehr stark.
Ja, ich habe vor allen Dingen sehr viel mit Mael gespielt. Und Mael ist, die kannst du halt komplett auf Feuerschaden aufrüsten. Also du kannst sie natürlich auch auf physischen Schaden und wenn du es ein bisschen clever anstellst, auch so auf Licht. Aber das war mir egal. Ich habe die auf Feuerschaden komplett getrimmt. Also die hat bei mir alles rasiert. Also die war quasi manchmal auch One-Hit-Wonder. Also die ist da angekommen, hat eine Attacke gemacht und die meisten Gegner sind danach krepiert. Also die konnte ich bis zum geht nicht mehr pushen. Habe ich auch gemacht. Und Loon hatte ich meistens auch mit dabei. Habe ich manchmal aber auch gegen Cecile ausgetauscht. Das kam immer ein bisschen drauf an. Aber dazu kommen wir ja zu den Charakteren, können wir ja gleich nochmal gesondert kommen, was die denn so können, wenn wir zur Story auch kommen. Weil jeder hat ja nochmal sein eigenes System. Das finde ich ja ganz gut. Also jeder Charakter lässt sich auch anders spielen durch die Spezialfähigkeiten.
Das stimmt. Aber ja. Ich muss sagen, mein Team hat sehr, sehr wenig Rotation erlebt tatsächlich.
Ja.
Das muss ich schon gestehen, weil mir dann von zwei Charakteren generell die Spielweise jetzt auch nicht so geil gefiel.
Lass mal raten, Monoko und Cecile.
Ja, genau, das Ding ist, aber die hatten beide mal ihren Moment zum Schein.
Ja. Und
Cecile habe ich erst schätzen gelernt im allerletzten Kampf. Da habe ich sie dann nämlich irgendwann in das Team gepackt, wo ich dachte, ey, komm, die machen wir das mal so. Und dann lief es auch, dann war das relativ, easy ist jetzt übertrieben, aber bin ich ja relativ gut durchgekommen durch den letzten Kampf, weil ich sie dann dabei hatte und dafür dann jemand anderen rausgeschmissen habe. Aber im Endeffekt bin ich fast immer mit demselben Dreier-Squad losgelaufen.
Ja,
ich habe auch am Anfang, ich hatte ja mein Dreier-Squad, dann kriegst, wenn du einen neuen Charakter triffst, der dazukommt, kannst du einmal ein Tutorial spielen. Und meistens habe ich mir gedacht, finde ich jetzt gar nicht so spannend. Hab die auch nicht geskillt. Hab mir auch gedacht, warum, benutze ich eh nicht. Bis dann mal alle drei weggeklatscht worden und ich feststellte, oh scheiße, du kannst die anderen da nachher noch zum Finishen in den Kampf schicken. Hätte ich das mal vorher gewusst.
Ja, das ist dann ärgerlich, ist aber dann auch erst relativ spät. Aber ja, bei Cecile, ich muss sagen, als ich die freigeschaltet hatte, hatte ich sie schon am Anfang mal, weil sie einfach super interessant wirkte mit ihren Fähigkeiten. Aber ich habe die dann auch relativ schnell dann wieder gegen Loon getauscht. Und wie gesagt, ab und zu habe ich es dann nochmal mit der versucht. Aber das ist schon ein bisschen spezieller. Ich glaube, da kommt es auch drauf an. Ich glaube, auf höheren Schwierigkeitsgraden macht die absolut Sinn. Aber auf den Schwierigkeitsgraden, den normalen oder den einfachen, brauchst du sie halt nicht. Das ist einfach so.
Die haben halt alle ihre Vorzüge und wenn du da den richtigen Kniff findest und Bock auf die hast, dann kriegst du auch jeden integriert.
Auf jeden Fall. Das kommt ja immer drauf an, auf was man Bock hat.
Richtig, aber das Ding ist ja auch so, dass es bei mir so, wenn ich da so solche Spiele spiele und ich spiele wirklich selten Spiele dieser Art, wenn du da einmal deine Party beisammen hast, du tauschst die, also bei mir ist, ich tausche die dann auch nicht so gerne aus, so, weil das sind meine Bros, die bleiben bei mir und die anderen, ja, sollen sie Würstchen braten, wenn wir von unserem Abenteuer kommen. Chillt im Lager, ihr Penner. Also tun die ja nicht, die kommen ja immer alle mit, aber also ich tue mich da immer schwer, da muss schon irgendjemand super Spannendes kommen, dass ich mal meine Party durchtausche. So heißt es, hätte niemals zur Debatte gestanden, Mael rauszunehmen. Ja. Sune stand auch nie zur Debatte, die beiden waren immer dabei.
Ja.
Zum Beispiel. Also, das war immer, die waren komplett nicht optional, die beiden, die waren immer am Start bei mir. Die mochte ich auch sehr gerne, generell. Aber ich sag, ach ja, guck mal, beim Kampfsystem, wir haben ja noch gar nicht gesagt, es gibt ja auch noch, auch das habe ich wirklich gehasst. Ne, mit diesem Ausweich-Pariersystem konnte ich mich nach einer Weile anfreunden. Aber dieses Angriffssystem mit diesen Quicktime-Events. Es gibt einen Workaround dafür, wie man die Scheiße nicht machen muss. Aber das, also, Entschuldigung, ich weiß ja nicht, wie stehst du zu Quicktime-Events? Ich finde Quicktime-Events meistens ganz, ganz nervig.
Ja, ja. Also,
musst du doch. Angriff leuchtet eine Tasse auf und dann musst du im richtigen Moment drücken, dann wird dein Angriff stärker. Das hat es für mich überhaupt nicht gebraucht.
Ja, ja, also auf jeden Fall. Genau das ist es, was du meintest. Quicktime-Events, ich finde die meistens auch nicht so gut. Es kommt aber darauf an, wie die implementiert werden. Und wenn die im Verhältnis implementiert werden, dass man sagt, es ist ab und zu ein bisschen, dann habe ich da nichts gegen. Aber wenn das ganze Spiel daraus besteht, dann ist es halt auch schwierig. Ja, ich sag mal so, einige Fähigkeiten, die genau das benötigt haben, waren halt teilweise nervig. Auf der anderen Seite, ja, es gab dann aber auch Sachen, wo ich gesagt habe, da finde ich es dann nicht ganz so schlimm. Also es kam immer darauf an, wenn die Attacke trotzdem noch stark war, auch wenn du es verkackt hast, dann ist es egal gewesen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Fähigkeiten, wenn du die nicht perfekt ausführst, dann scheitert der Angriff. Und das fand ich doof.
Ich habe jede Attacke perfekt ausgeführt. Und soll ich dir auch sagen, warum? Man kann in die Einstellung gehen, in die Optionen gehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es sind da barrierefrei. Da gibt es einen Punkt. Und dann, wenn du das aktivierst, werden beim Angriff die Dinger immer perfekt getroffen. Würde ich jedem empfehlen zu machen. Wirklich, würde ich jedem empfehlen zu machen. Es macht euch wahnsinnig bei so vielen Kämpfen, wie macht das immer und immer und immer wieder zu tun. Ja, da nervt euch schon das Ausweichen und Parieren genug, das muss man sich ja auch noch antun.
Nee, das ist richtig, aber ja, okay, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen, da gebe ich dir recht.
Das Spiel gibt mir die Möglichkeit, also nehme ich die Danken an, die Scheiße nicht zu machen.
Ja, gut,
ich war sehr glücklich, als ich das mitbekommen habe, das war schön.
Ich habe das tatsächlich nicht gemacht, also nur um das einmal zu sagen, ich habe durchgezogen.
Ich habe da keinen Schluss. Charme.
Ja, ist ja in Ordnung, ist ja auch okay, also will ich auch gar nicht verurteilen oder so.
Ich sag mal so, das Kampfsystem war es jetzt auch generell, hat sich jetzt für mich auch nicht so lange getragen, wie das Spiel geht. Unbedingt. Okay. Also, können wir ja später nochmal erörtern, aber für mich war das Spiel zu lang für dieses Kampfsystem. Aber gut, ich spiele aber auch so ein Genre generell super selten bis nie.
Ja.
Kann natürlich sein, wenn man mit diesem Genre affiner ist, dass einem das anders geht. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Ist halt auch generell nicht mein Genre, sonst würde ich es ja auch öfter spielen, sowas. So, ich habe niemanden an Fantasy angerührt. Noch nicht ein einziges.
Was? Noch kein einziges Final Fantasy?
Hat mich nie gejuckt.
Aber ganz ehrlich, so jetzt, nachdem du das durchgespielt hast, würde ich es dir wenigstens mal empfehlen, weil da gibt es verschiedene Kampfsysteme. Unter anderem Final Fantasy 16 hat ja ein Action-Kampfsystem. Das heißt, da läufst du rum wie in einer anderen Action-Welt.
Ich weiß nicht, ob ich ein Final Fantasy spielen möchte.
Also ich würde es dir zumindest mal raten. Also gerade Final Fantasy 16 ist ein sehr guter Einstieg, wenn du eher aus der Action-Kampf-Richtung kommst, das geht schon ordentlich nach vorne.
Ja, lass dir raten, trinke Spaten, ist der beste Rat.
Ja, habe ich gerade heute gekauft, sechs Flaschen für nächste Woche zum SummerSlam.
Ja,
stabil. 6,5 Liter gerade heute gekauft, weil ich dachte, Mensch, na,
wenn ich nicht fahren muss, trinke ich die allein.
Hey, nee, ich will auch was haben. Ich habe die nur gesehen und dachte, lass dir raten, trink Spaten, zack, ab in Einkaufswagen. Aber ja, sehr gut.
Der Werbespruch funktioniert.
Ja, der Werbespruch funktioniert definitiv. Also Leute, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt seid, im Bierregal, guckt nach Spaten, ist fantastisch. Können wir euch nur empfehlen.
Ja, und Spaten bezahlt uns nicht, das ist sicher.
Ja, leider. Ja. Dafür sind wir viel zu irrelevant. Ja. Aber egal, kommen wir zurück zum Spiel.
Ja, vielleicht.
Einfach mal unbezahlte Werbung.
Dumm.
Echt dumm von uns, ja, ich weiß. Oh, ja, man muss einfach sagen, das Kampfsystem an sich, ja, ob es jetzt ein ganzes Spiel tragen kann, ich fand schon, also wenn du das erstmal drinne bist, dann geht das einfach. Du kannst ja auch nicht irgendwie das Kampfsystem jetzt mittendrin wechseln, das wäre auch ein bisschen komisch.
Nein, auf keinen Fall.
Aber wie gesagt, ich bin es aus Final Fantasy gewohnt, ich kannte ja Final Fantasy 10, Final Fantasy 7, von daher, da ist es ja auch so, jedenfalls im alten Final Fantasy 7, im 9 ist das ja auch mehr actionreicher. Aber so oder so, Kampf oder Persona, da kenne ich es auch her. Deswegen, das läuft und gibt ja auch Sachen, wo man sagen muss, okay, da macht das auch Sinn. Also beispielsweise ja auch ein Baldur's Gate 3, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Auch da macht das Sinn, ein rundenbasiertes Kampfsystem zu haben. Und an sich nimmt es ja auch so ein bisschen Tempo aus der Nummer. Weil du hast dann schon, sage ich jetzt mal klar, dieses Event, du kannst jetzt nicht sagen, okay, du kannst während des gegnerischen Angriffes, musst du halt ausweichen oder parieren, das ist klar. Aber danach, wenn du das machst und du bist danach am Zug, dann hast du in Ruhe Zeit zu überlegen, was du als nächstes machst. Das erdet einen manchmal ein bisschen. Das kann manchmal gar nicht so schaden, finde ich.
Nee, überhaupt. Ich habe auch gar nichts gegen Rundenkampfsysteme. Ich liebe zum Beispiel Rundenstrategie. Ist mir viel lieber als Echtzeitstrategie. Weil ich da das, was bei Strategie ausmacht, mich eine Strategie zu entwickeln, einfach viel entspannter tun kann. Und auch das Kampfsystem hier ist gut. Ne? Für mich trägt es halt nur nicht die ganze Spieldauer über. Aber das ist meine persönliche Sache. Das Kampfsystem an sich, abgesehen von diesen Quicktime-Events, kann man nichts gegen sagen. Das ist wunderbar. Das ist smooth, das funktioniert. Das ist ein super System.
Mhm.
Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man viel, also hauptsächlich nur solche Spiele dieser Art spielt, ist es bestimmt auch eine super Abwechslung mit diesem Parieren und so, dass man auch währenddessen mehr, das kann ich mir vorstellen, dass da Leute sagen, geil, endlich mal eine Abwechslung. Kann sein, weiß ich nicht, stecke ich nicht drin, ne? Aber an sich, das sollte jetzt überhaupt nicht so negativ sein. Das Kampfsystem ist wirklich, wirklich gut und durchdacht. Da kann man nichts gegen sagen, an sich.
Okay. Gut. Dann haben wir das ja nochmal quasi einmal richtig gestellt. Aber ja. Ich glaube auch. Man muss aber schon irgendwo ein kleiner Freund davon sein, weil ansonsten hat man vielleicht auch weniger Spaß. Aber ja, ganz ehrlich, wenn ihr damit gar nicht klarkommt, dann stellt es einfach auf die einfachste Schwierigkeitsstufe. Dann müsst ihr eigentlich nur noch klicken und fertig.
Ja, ne? Ist halt so. Ich meine, machen wir uns jetzt vor. Die Story ist halt das, was das Spiel trägt. Das ist ein Fakt. Und wäre die Story nicht so interessant gewesen, ich sag dir, ich hätte zu dir gesagt, nachdem du hast gesagt, ich muss unbedingt bis zu diesem Dorf spielen, warum auch immer ausgerechnet bis dahin, aber egal.
Ja.
Ich hätte wahrscheinlich aufgehört. Wenn die Story wirklich nicht durchaus interessant gewesen wäre, ich glaube nicht, dass ich das durchgespielt hätte ohne die Story. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das stimmt, weil abseits der Story und des Kampfsystems gibt es ja nur noch eben die Sache mit der Ausrüstung. So, und bei der Ausrüstung gibt es die verschiedenen Waffen, die deinen Spielstil maßgeblich beeinflussen können, weil sie entweder Sachen besonders stark machen oder besonders schwach. Du kannst also damit zum Beispiel deine Fernkampfangriffe auf jeden Fall übelst verstärken. Du kannst irgendwie im Nahkampf zweimal zuschlagen oder so, je nachdem, welchen Charakter und welche Waffe du hast. Oder dasselbe geht für Piktogramme. Und die Piktogramme sind extrem wichtig, weil du hast immer einen aktiven Effekt, der deine Attribute erhöht. Dann hast du aber einen passiven Effekt, der dir immer einen Vorteil gibt. Und ja, wie fandest du denn das Piktosystem?
Zuallererst einmal würde ich einmal ganz kurz zu den Waffen kommen.
Ja, gerne.
Also ich glaube, im Vergleich zu den Piktos sind die Waffen nahezu egal. Also egal ist jetzt übertrieben, man hat halt verschiedene, es gibt Waffen mit diesen und diesen Elementen. Gerade wenn man wie wir Pyromane war, ist das sehr spannend. Oh, du bist eine Feuerwaffe, du bist 2 Stufen niedriger, ist mir egal, du machst Feuer.
Mhm.
Und du konntest die auch immer upgraden und auf verschiedenen Upgrades haben die verschiedene Fähigkeiten bekommen. Bei dem einen Charakter zum Beispiel, bei dem war das immer wichtig, dass der, seine Fähigkeit hieß Perfektion, dass der immer blockt und sowas. Und bei dem hattest du dann zum Beispiel, ich glaube, die Fähigkeit, ja, Perfektion kann niemals unter den und den Rang gehen und sowas oder steigert sich höher. Das sind dann schon oder sehr, sehr mächtige damit Waffen.
An.
Genau, ja, das sind dann schon brachial mächtige Waffen. Ja, das Piktosystem, die Erklärung vom Spiel diesbezüglich fand ich, schwammig, um es mal nett auszudrücken. Du rüstest die ja aus und wenn du 4 Kämpfe bestreitest, dann streitest du ja diesen Effekt frei und den können dann alle bekommen. Dafür gibt es Numina-Punkte, die kann man bei Händlern kaufen und in der Welt finden. Und natürlich, je mächtiger dieses Picto war und dieser krasse dieser Effekt ist, desto mehr Punkte kosten die. Und das eskaliert relativ schnell mit diesen Punkten. Da kann man gar nicht genug finden von. Das ist also wirklich, da kannst du... Wow, also die hätten auch die 100-fache Menge davon rausknallen können, die hätte man auch ausgegeben.
Mhm.
Und an sich, das System war interessant, wenn man es einmal gecheckt hat. Das hat bei mir zugegebenermaßen relativ lange gedauert, bis ich das mal halbwegs gerallt habe. Also diese Piktos, wenn man sie viermal kämpft und man sie dann benutzen kann, okay. Aber mit diesen Lumina-Punkten habe ich eine ganze Zeit lang gar nichts gemacht, bis ich dann mal darüber gestolpert bin und mir dachte, oh, das klingt gar nicht so doof. Dann ran ich irgendwie mit 80 oder 90 Lumina-Punkten rum, bevor ich das dann mal gerallt habe.
Das ist krass, ja.
Ja, ich habe das halt, ich habe immer jedem da ein Pikto gegeben, die viermal drauf und das, ja, lassen wir das drauf, ne? Wunderbar, bis ich da mal gerafft habe, ach Mensch, das geht ja auch so. Ja, ich bin da ein bisschen doof.
Vor allen Dingen können dann alle das gleiche Pikto quasi nutzen, also den Effekt.
Genau.
Und gerade zum Anfang kommt's ja.
Genau. Gerade zum Anfang so ein Pikto, wie hast einen Aktionspunkt mehr oder so, oder für Ausweichen kriegst du einen Aktionspunkt. Die willst du auf jeden, alles, was Aktionspunkte bringt, willst du nach Möglichkeit auf jeden draufknallen. Also, war mir zumindest nicht so unwichtig.
Ja.
Und wenn du das machtest, dann hast du dich auch tatsächlich mal gefreut, wenn du so Lumina-Punkte gefunden hast. Oder irgendeinen so Händler gefunden hast, weil der hat meistens eh nur Schrott. Da hast du Lumina-Punkte oder Waffen-Upgrade-Punkte. Das hast du gerne gekauft, weil ich meine es echt, sonst hatten die nichts Dolles. Ja, aber wenn man das einmal geblickt hat, ich meine, gut, es ist irgendwann, wenn du mehr viele Piktos hast, hart unübersichtlich. Ich meine, klar, du kannst ein bisschen filtern und so nach Angriff, Verteidigung und sonst was. Aber das kann halt schon wirklich friemelig im Menü werden. Mag am PC ein bisschen angenehmer sein, aber an der Konsole mit dem Controller fand ich es teilweise ein bisschen friemelig. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt aber auch nichts Schlimmes, ne?
Nö, ja, ich fand, es ging noch mit dem Controller. Also das Ding ist aber, ich bin auch bei den Pictos nie so krass gewechselt. Ich habe irgendwann mal ein Reset gemacht. Du kannst sie auch einmal zurücksetzen. Da habe ich einmal komplett alles zurückgesetzt und dann habe ich die Charaktere einmal komplett auf Stand gebracht, weil ich die nochmal komplett neu skillen wollte. Also sowohl die Fertigkeiten als auch die Pictos. Dann habe ich das alles angeglichen. Aber meistens hatten alle oder die meisten Charaktere bei mir die gleichen Pictos, weil es auch Sinn gemacht hat. Also ganz später hast du einen, der deinen Schaden über eine bestimmte Grenze geben lässt. Also das Höchste, was du an Schaden machen kannst, ist 9.999. Und wenn du das eine Picto gefunden hast, dann machst du unendlich Schaden quasi. Das willst du auf jeden Fall haben, weil das brauchst du fürs Endgame. Dann hatte ich Stummler, das heißt, du kommst immer zweimal hintereinander zum Zug. So, und damit bist du schon, sag ich jetzt mal, relativ entspannt rangegangen. Weil wenn es gut lief, bist du mit deinen drei Charakteren sechsmal an Zug gekommen, bevor der Gegner am Zug war. Und das ist schon...
Das ist schon mächtig.
Das ist schon sehr mächtig und hat echt Spaß gemacht dann. Ja, und dann gab es noch diese, wie du sagtest, wo du Aktionspunkte zu bekommen hast. Und mehr brauchtest du fast gar nicht. Also klar, es gab dann hier und da mal ein paar Pictos, die du gerne mal mitgenommen hast vielleicht. Ein, zwei mächtige gab es noch. Aber ansonsten so fand ich das krass. Ne? Und bis dato, bis du diesen Schummler hattest, dauerte es auch, weil du einen bestimmten Boss besiegen musst. Der ist optional. Der ist nämlich Sprung. Und der hat ein hartes Muster. Das ist sehr hart zu lernen. Und entweder du wartest, dass du irgendwann stark genug bist, den zu besiegen. Und wenn nicht, dann musst du halt dieses Muster hart auswendig lernen. Und ja, deswegen hat es bei mir einfach gedauert, bis ich das Picto hatte.
Ja, du machst es wie ich und hast es einfach nie.
Ja, gut, dann ja, läuft. Dann kommen deine Charaktere natürlich nicht die ganze Zeit zum Zug. Das ist richtig. Nee,
aber es geht auch ohne, kann man es schaffen. Das ist das Schöne.
Ja, es gibt auch ein Picto, wo du beim Standardangriff dann nochmal nochmal eine Runde hast. Das gibt's ja auch, zum Beispiel. Das hatte ich. Ja, zum Beispiel. Das ist auch gut.
Ja, ich meine, viele von diesen Picto, also erstmal an die lieben Zuhörer draußen, dieses Picto, was Arne erwähnt hat, dass ihr über 9.990 Schaden machen könnt, das könnt ihr nicht verpassen. Keine Sorge. Das ist auch nicht teuer beim Ausrüsten, das muss man sagen. Das kostet, glaube ich, 5 Lumina-Punkte. Das ist nahezu geschenkt.
Das ist alles okay.
Ne, aber ich habe mich das auch eine ganze Weile gefragt, wieso kann ich nicht mehr als 9.990 Schaden machen? Ja, nachdem ich das hatte, war es mir klar.
Ja, ja.
Ist auch alles gut. Ja, viele von diesen Pictos sind sehr, sehr nischig, aber ich glaube, für gewisse Builds, also ich habe im Nachgang habe ich mir auch mal ein bisschen angeguckt, was so andere Leute da für crazy shit gebaut haben im Endgame, ne? Dafür sind die dann teilweise wieder heftig. Ich glaube, da gibt es irgendeine Fähigkeit von Mael, da macht sie sich dann runter auf einen Lebenspunkt, kommt dann in ihre Angriffshaltung, haben die da Pictos draufgehauen mit Schilden und jedes Schild und noch ein anderes Picto, das Schilde so und so deinen Angriff erhöhen und so, und dann war die komplett OP, also da waren noch mehr Pictos drauf und sowas. Viele, die man so, wenn man das jetzt ganz normal durchspielt, wie wir jetzt, denkt man, ja, was ein Scheiß. Warum sollte ich das ausrüsten? Das ist doch kacke. Aber es macht natürlich für gewisse Builds, ist es natürlich insane so. Auch, ich glaube, es gibt so ein Picto wie irgendwie was anders. Du kriegst keine Aktionspunkte durch Ausweichen, sondern kriegst Aktionspunkte, wenn du getroffen wirst oder sowas.
Ja, genau, richtig. Das genau. Gibt's
und dann
auch,
kannst du ja auch, dann kannst du so ein Bild machen. Es gibt ja auch andere Pictos, je niedriger deine Gesundheit, desto mehr Schaden machst du. Das wäre dann so bei Fallout 6 so ein Blutbefleckt-Bild. Du willst mit ganz wenig Lebenspunkten spielen, aber machst dafür brachialen Start und one-shottest alles. Also das System hat schon eine Menge Tiefe, wenn man sich damit befassen möchte. Aber man muss es nicht. Und ich glaube, viel davon ist auch wirklich erst richtig fürs Endgame, wenn du Level 70 plus oder so bist.
Ja, denke ich. Also genau das ist es. Und es ist dann auch die Frage, braucht man es? Also ich zum Beispiel habe es nicht gebraucht. Ich habe in Endgame fast alles gespielt, also meine Charaktere waren am Ende irgendwie Stufe 93 oder sowas, glaube ich, als ich das Spiel beendet habe. Naja, ich habe den endlosen Turm unter anderem gemacht und so, also ich habe da wirklich fast alles. Ich habe nur eine einzige Aktivität nicht gemeistert und das ist Simon, das ist so der Endboss, sage ich jetzt nochmal, oder Simon, wie man ihn nennt. Den kriege ich einfach nicht hin. So, wahrscheinlich, wie du sagtest, müsste ich da meine Pictos neu ausrüsten. Aber alleine das Gebiet, in dem er sich befindet, holy crap, das ist halt auch das Anspruchsvollste im gesamten Spiel. Also das muss man wirklich sagen.
Ja, aber ist ja cool. Das ist das für die Leute, die dann nach der Story noch Bock haben, da richtig reinzugehen in das System, dass es für die auch was gibt. Ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt üblich, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt das Endgame nach der Story, habe ich das Spiel gesagt, okay, gut, Spiel, ich starte ich noch einmal, erzählst du mir irgendwas, bietest du mir was an, dachte ich mir, gut, okay.
Naja. Game Plus halt.
Genau, da habe ich mir gedacht, wunderbar, deinstallieren. Ich brauche den Platz nicht, aber ich bin dann jetzt auch durch.
Ja, genau, das ist es dann halt irgendwann. Wie gesagt, ich habe dann auch gesagt, so, nö, um den da zu besiegen, müsste ich nochmal die letzten 6 Level machen auf 99, dann müsste ich nochmal alle meine Pictos bearbeiten und so weiter. Habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Und es kostet dann auch sehr viel Zeit, dann muss das Muster auswendig lernen und so weiter. Da hatte ich keine Muße zu, bin ich ehrlich. Aber ansonsten, natürlich wäre der irgendwann wahrscheinlich auch machbar. Aber ja, es ist krass, was du für Builds bauen kannst, das ist richtig.
Ja, aber das ist halt für die Leute, die ja richtig Bock drauf haben und das ist ja auch fein. Ich meine, es ist cool, dass sowas angeboten wird.
Ja, auf jeden Fall. Und du holst damit auch alle Leute ab. Also du holst Leute ab, die klassische JRPGs kennen. Also das ist es einfach. Ne? Die sind halt sowas gewohnt mit rundenbasierten Kampfsystemen teilweise, aber die sind halt auch gewohnt, eine krasse Story geliefert zu bekommen. Die Leute holst du ab. Du holst aber auch jeden ab, der mit den Genres was anfangen kann. Du holst Leute ab, die auch sagen, ich will ein Endgame haben, oder auch eine komplexe Skillung und so weiter. Da kannst du schon Leute aus jedem Bereich irgendwie so ein bisschen abholen. Und auch dieses Düstere und so weiter. Also selbst wenn du jetzt sagst, du bist eigentlich so ein Dark Souls-Fan oder so, machst du höchste Schwierigkeitsstufe an, dann will ich dich mal schwitzen sehen. Ich glaube schon, dass das möglich ist.
Mit Sicherheit. Also ich will es nicht herausfinden, machen wir uns nichts vor.
Ich auch nicht, aber deswegen sage ich es für alle was dabei und nicht umsonst. Ich glaube, nach Baldur's Gate 3 ist das Ding, was jetzt so richtig hart durch die Decke geht. Also, weil Baldur's Gate 3 war ja auch damals diese Diskussion, dass das ja eine Anomalie in der Spielebranche ist. Also man muss dazu sagen, die waren super lange in Early Access und ich habe es schon immer im Early Access auch gespielt. Und da kannst du halt alles machen, gefühlt. Also Baldur's Gate 3 ist, glaube ich, auch, da kommt kaum was ran. Also kaum ein Spiel in den letzten 30 Jahren wird da drankommen an diese Leistung, die sie da gemacht haben. Und storytechnisch ist das auch sehr, sehr krass, weil du da sehr viel erleben kannst. Aber genau darum geht's. Deswegen habe ich ja eingangs auch gesagt, die Story hier in dem, sowas habe ich lange nicht, weil hier ist die Story ja auch relativ fest. In Baldur's Gate 3 kannst du dich an 10.000 Ecken entscheiden. Hier hast du gar nicht so viele Entscheidungen drin. Und hier wird dir einfach wie ein Film was erzählt und auch die Inszenierung, muss man jetzt mal sagen, ist auch echt gelungen, oder? Also ich meine, du hast da immer sowas, wie, dass es wie so ein Kino zusammengefahren wird. Das ist auch so ein bisschen von Ghost of Tsushima. Die hatten ja auch so eine Inszenierung so ein bisschen. Aber das wirkt ja auch so ein bisschen wie Kinofilm, wenn die da zusammensaßen, oder?
Ja, definitiv. Also die Inszenierung war schon wirklich, wirklich gut. Und man darf ja nicht vergessen, wir reden hier nicht von einer AAA-Produktion. Das ist klassisches Double-A-Budget. Ich glaube, das Budget soll so zwischen 20 bis 40 Millionen irgendwo gelegen haben. Das ist halt für ein Videospiel gar nicht mal so viel. Und was sie dafür auch an Gesichtsanimationen ohne Motion Capturing und sowas gemacht haben und generell auch die Haare und so alles, das sieht super aus, wirklich. Und auch die Inszenierung, dass sie haben gute Sprecher, auch ein paar bekannte Sprecher gehabt. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Also das ist viel mehr, als man prinzipiell erwarten würde von einem Spiel, von so einem Budget. Und dieses hier hat ja zum Beispiel, Baldur's Gate 3 hat ja immerhin noch einen Namen, ne? Baldur's Gate, Dungeons and Dragons, das Ding kam einfach aus dem Nichts, gefühlt. Das wurde hingeklatscht. Gab bestimmt auch schon ein paar Vorab-Tests und so. Ich hab nichts von dem Spiel mitbekommen, bis es rauskam. Sagen wir es mal so.
Ja.
Und das Ding kam halt wirklich aus dem Gar nichts so. Das ist halt wirklich beeindruckend. Sowas gibt es tatsächlich nicht mehr oft.
Ja, ich gucke mir ja auch immer die Summer Game Fest und so weiter an. Und ja, da wurde es mal so kurz und klein mit so einem Trailer vorgestellt. Aber ich hatte das dann gar nicht mehr auf dem Schirm. Und als das dann bei PlayStation im Store vorbestellbar war, mit einem Rabatt, ich dachte so, oh, das sieht interessant aus. Ja, bestell's immer vor. Und dann habe ich es vorbestellt einfach. Und dann habe ich es auch einfach gespielt. Na, wie du sagtest, ob es dazu Reviews gab oder so, bestimmt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab das auf jeden Fall gespielt. Und halt eben vorbestellt, als ich das gesehen habe. Und ja, fand... Also, wie gesagt, bereut habe ich es nicht eine Sekunde, dafür Geld ausgegeben zu haben.
Ja, wie oft kann man das schon sagen, ne?
Ja, richtig. Aber wie gesagt, man ist dann auch rundum zufrieden. Und wie du sagtest, sie haben auch ein paar sehr bekannte Sprecher. Natürlich in Deutschland, wir haben jetzt keine deutschen Sprecher dabei. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Wermutstropfen vielleicht. Aber das ist auch einfach so, das hätten sie nicht auch noch zusätzlich machen können. Vielleicht ist da in den nächsten Jahren per KI was möglich, dass dann das leichter für die Studios ist. Mal gucken. Aber ganz grundsätzlich haben sie da einen tollen Job gemacht. Also die Synchro ist klasse in Englisch und auch sehr gut verfolgbar. Von daher für mich rundum stimmig gewesen, muss ich sagen.
Ja, und generell, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Erstmal Englisch, vieles versteht man und es gibt ja auch die Untertitel. Weil ich sagen muss, bei den Untertiteln, da möchte ich immer noch wissen, welcher Gibbon-Affe diese Entscheidung getroffen hat. Und zwar, du hast ja deinen Untertitel und dann wird ja sehr oft oder fast immer so ein unscharfer Filter über den Text gelegt, damit der Text besser zu lesen ist. Das finde ich ja per se ganz toll. Das Problem ist nur, der Text ist weiß und wenn dann etwas Weißes da ist, ist der Text nahezu unleserlich. Und wenn du zum Beispiel da einen Charakter was Weißes anziehst und der ist im Bild, ist es nahezu unmöglich, den Untertitel zu lesen. Ich hoffe, das wird irgendwann mal in einem Patch noch behoben, weil das ist teilweise, hat mich das am Anfang hart genervt. Also das ist jetzt nichts Schlimmes, ne? Aber es ist halt manchmal so komisch. Ich wollte das lesen, was zum Fick steht da? Ich habe jetzt nicht zugehört, ich hatte keinen Ton an. Ich habe es auch öfter mal einfach ohne Ton dann gespielt, so, ne? Aber dann ist das wirklich störend. So klar, wenn du den Ton anders geht's, aber das ist so Feintuning.
Das stimmt.
Naja, aber das ist Meckern auf hohem Niveau.
Ja, ich wollte gerade sagen, da gebe ich dir aber recht, gibt es manchmal diese Sequenzen und das ist dann besonders nervig natürlich für jemanden, der auf Untertitel angewiesen ist. Aber wie du schon gesagt hast, eigentlich, wenn du den Sound anhast, geht es ja meistens. Und das ist eigentlich auch gut, um die Tragik in den Stimmen zu erkennen und so weiter, weil es ist halt eine bittersüße Geschichte, muss man mal sagen. Und auch sehr, sehr düster eben halt.
Ja, und sie können halt auch nicht so ein krasses Motion Capturing machen, dass es in den Gesichtern, weil manchmal muss man da auch ehrlich sagen, sehen die Gesichter auch ein bisschen seelenlos aus und du fragst dich, was ist deine Emotion gerade? Ich bin mir nicht sicher, lebst du gerade noch? Aber ich finde, ganz ehrlich, bei einem Assassin's Creed, bei einem zum Beispiel einem Spiel mit so einem hohen Budget, da kann man sowas kritisieren, bei diesem Spiel auf gar keinen Fall.
Mhm.
Was die aus dem Geld gemacht haben, ist absolut beeindruckend.
Das stimmt, das auf jeden Fall. Da gebe ich dir 100% recht.
Ne, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Gut. Willst du noch zu Sound oder so irgendwas sagen? Weil sonst hätte ich gesagt, könnte man ja auch mal so ein bisschen generell über die Spielwelt und die Fortbewegung und so dort reden, wie einem das so gefallen hat, weil da wird es dann stellenweise schon schwierig, finde ich.
Okay, ja, nö, können wir gerne rüberhüpfen. Wir sind jetzt, glaube ich, mit den anderen Punkten sind wir ja fertig, also nö, können wir gerne machen.
Zieht sich bestimmt, kommt immer nochmal ein Rückbezug bestimmt, ja. Genau, und zwar gibt es so, kann man sich das vorstellen, so kleine, ja, nennen wir es jetzt mal Open-World-Hubs, Open-Schlauch würde ich es nennen, das sind so kleine Open-Schlauch-Hubs, also ihr könnt euch da frei bewegen, aber halt auch nicht so richtig. Es ist schon alles sehr, sehr vorgegeben, wo man lang kann und wo nicht. Und alternativ gibt es auch die Oberweltkarte, wo man dann von Gebiet zu Gebiet gehen kann und zu ein, zwei anderen Sachen und da auch mal in so Mobs rennen kann. Und ganz ehrlich, hast du diese Oberweltkarte gebraucht? Ich fand die, ehrlich gesagt, am Ende habe ich mir gedacht, welchen Mehrwert hatte die so wirklich?
Okay, also ich hätte das eher so Dungeon-mäßig zugeordnet. Ne? Du hast ja immer so Spielabschnitte. Genau, das ist quasi immer ein Dungeon und dann kommst du danach, nachdem du den ersten durch hast, kommst du quasi in diese Oberweltkarte. Und da gibt es tatsächlich einiges, was du machen kannst. Also ja, ich weiß. Das führt dich ja am Ende, und deswegen sage ich, weil du mich auch fragtest, ob ich das gebraucht hätte, und ich sage ja schon, weil erst dadurch kommst du zum Endgame-Content, du kannst zu den Orten nochmal zurück, zu denen du warst, du kannst an denen, die du verbraucht hast, also wo du gesagt hast, da bin ich noch nicht stark genug, da rennst du ja am Anfang dran vorbei, sage ich jetzt mal. Das ist schon wichtig, dass du auch wieder so ein Backtracking hast, sage ich jetzt mal. Und wenn du das nicht hast, dann brauchst du halt eine Open-World-Karte. So, und deswegen war diese diese Oberweltkarte schon wichtig, weil du dieses Backtracking gar nicht hattest. Du musstest gar nicht zu den alten Geschichten wieder zurück unbedingt.
Naja, für mich hätte man das auch einfach... Ne, du gehst in dein Lager und dann gehst du von mir aus da an die Flagge, wo du immer speicherst, und dann kannst du darüber eine Karte öffnen und sagen, ach hier, Mensch, in dem Gebiet, da gibt's das, 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 da könnte ich theoretisch hin. Ich hätte da jetzt nicht aktiv hinlaufen müssen, für mich persönlich.
Ach so, meinst du das?
Ja, ja, okay, das meine ich. Also nicht, dass dieses Backtracking nicht interessiert, oder ich will auch keine offene Welt haben, also um Gottes Willen, nein, mir geht es einfach nur darum, das hätte mir gereicht, weil ich fand, auf dieser Weltkarte, die Bewegung hatte für mich eigentlich nahezu keinen Mehrwert. Ich fand, ich war immer an dieser Oberweltkarte, dachte mir, oh nee, nicht schon wieder. Ich meine, gut, das ist cool, du kannst da ein bisschen grinden und auch da durchaus Sachen und Orte entdecken, das gibt's alles, aber
ja,
wie gesagt, für mich hätte es das auch einfach über ein Menü lösen können. Aber
also nochmal, ich bin davon eigentlich ein sehr großer Fan gewesen, weil du hast ja auch später ein Gefährt, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, mit dem du dann da rumreisen kannst, womit du dann schwimmen kannst später und tauchen. Du kannst fliegen sogar ganz relativ zum Schluss. Da sind einfach Sachen möglich und eben dadurch auch versteckte Orte. Und das ist ja auch das Coole. Auf so einer Weltkarte, wenn die eingeblendet wird, ja, dann klickst du irgendwie drauf und dann gehst du zum nächsten Ort. Hier hast du wirklich die Möglichkeiten, das haben sie einfach von Final Fantasy, das muss man auch sagen. Final Fantasy macht das genauso. Wenn du ein Final Fantasy 10 zum Beispiel nimmst, hast du irgendwann das Luftschiff und dann kannst du auch über diese Weltkarte quasi da deine Punkte ansteuern, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, bei 7 konntest du sogar wirklich damit fliegen und alles. Also das ist schon davon ein bisschen abgekupfert und das macht auch Sinn, weil du am Ende des Tages dadurch ja auch noch einen Erkundungsaspekt hast.
Ja, ich sehe die Punkte, aber mir hat es nicht, also für mich, ich habe es nicht gebraucht, aber ich verstehe, was du sagst. Okay. Das ist nicht das Thema.
Du bist aber auch jemand, der wenig Nebenaktivitäten macht und sich eigentlich nur auf das Hauptwesentliche konzentriert und dann ist gut.
Ich mache, kommt immer aufs Spiel, ich mache sehr, sehr viele Nebenaktiven, aber in diesem Spiel habe ich nahezu keine gemacht.
Okay, gut.
So, das war sehr, sehr unique, weil, also für mich persönlich war es sehr unique, dass ich hier echt relativ wenig Nebenkram gemacht habe.
Okay.
Genau, aber gut. Gehen wir mal von der Weltkarte und ja, generell, dann haben wir diese, du hast Dungeons genannt, ich habe es Open Schlauch genannt, ist jetzt auch egal, wir wissen beide, was gemeint ist. Ja, da rennt man dann ja wirklich das, also auf der Karte hat man ja mehr sehr so eine weitere rausgezoomte Sicht und hier hast du ja wirklich so eine Third-Person-Sicht. Kannst auch immer zwischen deinen Charakteren wechseln, wen du gerade beim Laufen zusehen möchtest. Ich für mich habe immer Lune genommen, weil die nicht läuft, sondern schwebt. Das fand ich sehr angenehm. Hatte ich immer das Gefühl, ich komme schneller vorwärts, was Quatsch ist, aber ich hatte das Gefühl, das reichte mir.
Und, ja, ich habe ja meistens sie oder mal genommen, einen von beiden.
Mir ging es halt wirklich nur darum, dass sie schwebt.
Ja.
Ich fand das irgendwie beruhigend, da durch die Gegend zu schweben.
Ja, das stimmt.
Genau, und da gibt es ja dann auch, das ist dann ja wirklich auch von der Weltkarte, du kannst da verschiedene Dinge entdecken, Ressourcen aufsammeln, du triffst immer wieder auf Gegner-Mobs, die wie bei Dark Souls am Bonfire respawnen, wenn du da speicherst und da an die Flagge gehst, dich auffresht, dann sind sie immer wieder da. Also es ist auch super zum Grinden, weil von so einer Flagge zum nächsten Mob ist für gewöhnlich 7,3 Sekunden, wenn es schlecht läuft. Also das ist schon ganz nett gemacht. Das Ding ist, das ist auch völlig normal, das ist sehr oft in solchen Spielen oder auch generell in Spielen so, die Gebiete sehen sehr, sehr unterschiedlich aus. Generell, also von den verschiedenen Orten, wo man hinkommt. Aber an diesem Ort, meistens sind es ja dann so unterteilt in 3, 4 Bereiche, da kannst du dich komplett verfranzen. Teilweise in gewissen Dingen, weil teilweise alles aussieht, besonders im Untergrund. Oh, das war teilweise echt anstrengend. Und da habe ich dann teilweise auch echt mal, fand ich, so eine richtige Kartenfunktion vermisst, wo du auch mal drauf und ganz, fuck, Alter, wo war ich denn eigentlich schon? Also ich bin da teilweise, bin ich da wirklich rumgeirrt in gewissen Abbereichen, weil ich mich in manchen Bereichen nicht orientieren konnte.
Gab's da also keinen Kartenmodus? Ich dachte, den gab's. So
nee. Okay. Also ich habe keine Umgebungskarten gefunden.
Habe ich wirklich auch blöd. Habe ich, also keine Ahnung.
Die Weltkarte gibt's.
Ja.
Die gibt's, ja, aber wenn du jetzt in so einem Bereich, in so einem anderen Bereich bist, dann habe ich nie eine Karte großartig entdeckt. Ich meine, die Bereiche sind ja auch nicht riesig.
Ich, aber dachte, ich, mich du halt hast auch, ich dachte, du hattest immer oben diese Karte, wo war mir so, dass nee, du die einblenden konntest. Aber okay, gut, kann mich auch irren. Aber auf jeden Fall, ja, du musst es erkunden, aber also ich persönlich hatte das Problem nie, aber ich habe auch einen sehr fantastischen Orientierungssinn, muss ich dazu sagen.
Ah, ist bei mir so mittelmäßig.
Und deswegen, glaube ich, hatte ich da auch einfach nicht die Probleme. Aber ja, es kam immer auf das Gebiet drauf an. Bei manchen Gebieten waren relativ linear aufgebaut. Dann musstest du dich später nur noch daran erinnern, wo welche Flagge stand, falls du mal zurück musstest. Aber ansonsten ging das. Aber bei manchen Bereichen, ja, da konntest du halt dich auch echt hart verlaufen, weil es da irgendwie in verschiedenste Richtungen ging. Und dann musstest du halt raten, in welche Richtung du jetzt gerade musst, um irgendwie voranzukommen. Das hat mich, glaube ich, in 2, 3 Gebieten so richtig hart abgefuckt.
Ja, das hatte ich auch. Ich hatte das in dem einen Gebiet, hatte ich das ganz extrem. Da bin ich habe dieses ganze Gebiet 10-mal geklärt und dachte, ich habe doch hier einen Winkel erkundet. Hier geht's zurück. Wo zum Fick geht's hier weiter? Bis ich dann irgendwo links um eine Ecke einen scheiß Durchgang in der Felswand gefunden habe, nach ich möchte nicht wissen, wie langer Zeit.
Ja.
Habe ich mir gedacht, meine Fresse, bin ich dumm. Ich bin ja ungefähr 12-mal vorbeigelaufen. Das Ding habe ich nicht gesehen.
Ja, ja, fühle ich.
aber gut, da muss ich mir auch an die eigene Nase natürlich fassen. Aber sonst, im Endeffekt waren sie immer gleich aufgebaut. Viele Gegner, Dinge zu finden, hauptsächlich halt Ressourcen und ja, dieses Chroma, dieses Geld. Nicht so toll. Ehrlich gesagt, über Lumina-Punkte habe ich mich mehr gefreut. Oder andere Sachen zum Ableveln meiner Party. Das Geld war mir relativ egal. Ich glaube, ich habe Ende des Spiels auch immer noch 200.000 oder 300.000 davon, weil ich das auch fast nie ausgegeben habe. Wofür auch? Außer Lumina-Punkte. Ja. Oder manchmal hatte man, oh, der hat eine Waffe mit Brandschaden. Gib her, Kollege, ne? Aber sonst viel mehr war es halt auch nicht. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Scheint nicht wichtig gewesen zu sein.
Einfach, dass man sich auch mal verlaufen konnte und es keine richtige Karte gab. Ich glaube, das ist so das, was man zusammenfassend dazu nehmen kann, ja.
Genau, wird auch erwähnt hier mit den Flaggen, die so ein bisschen wie die Bonfires in From Software funktionieren. Da muss man aber, das finde ich zum Beispiel, ist sehr gut. Die sind wirklich in einem Abstand gesetzt, dass auch wenn du scheiterst, dass das nicht so brachial frustig wird. Das Spiel macht ja auch so noch Zwischenspeichern teilweise.
Ja.
Aber die Abstände zwischen den Flaggen fand ich echt enorm. Und da konntest du auch mal sagen, ja komm, ich heile jetzt meine Party. Ich weiß, bis zur nächsten Flagge ist es nicht, kann es nicht so weit sein. Ich bin ja so ein Ressourcenhamsterer. Ich benutze ja auch meine guten Waffen dann nicht in Spielen, wo die kaputt gehen könnten. Könnte ja ein schwerer Gegner kommen. Und irgendwann habe ich die Waffen dabei gehabt und nie benutzt.
Naja, genau, das ist es halt, ne? Aber da gebe ich dir recht. Das war gut gesetzt und vor einem Boss hast du eigentlich die immer eine Flagge. Also ja. da hast du eigentlich, da ist eine Flagge Dann gehst du 2 Meter weiter und da ist der Boss auf einmal. Also das heißt, selbst wenn du an den scheiterst, dann bist du gleich an der Flagge wieder da. Das Einzige ist, du musst jedes Mal die Szene von neuem sehen. Weil bei jedem Boss gibt es ja so eine Szene dann zu sehen. Die kannst du natürlich aber auch überspringen dann.
Das ich wollte ja sagen, die kannst du ja überspringen, das tust du ja auch. Die guckst du ja wirklich nur einmal an.
Das ist so. Aber ansonsten, ja, das finde ich auch gut gemacht. Und gut gemacht finde ich auch, dass diese Flaggen jeweils immer die Zahlen von anderen Expeditionen hatten. Das fand ich auch noch sehr nice. Ein sehr gutes Detail.
Stimmt, genau. Da konnte man mal sehen, oh, wie weit sind die denn gekommen? Man konnte ja auch Tagebücher der anderen Expeditionen finden.
Ja.
Die waren dann mal mehr und mal weniger interessant, wenn man sie überhaupt gefunden hat. So viele hatte ich jetzt am Ende nicht, aber nee, das war auch cool. Das war, ach, guck mal hier, die 33 war selber, oh, aha, die 89 war hier und so. Das fand ich auch cool. Das fühlte sich so ein bisschen so an wie, aha, guck mal, ich bin hier in der Welt, hier passiert was, hier war, ne? Das fand ich auch nice.
Das war so ein längstes kleines Detail. Fand ich auch richtig gut und teilweise, auch sehr interessant. Gerade am Anfang ist es auch so, du hast im Prolog die Möglichkeit, an einer Feier bis zu 3 Tickets zu bekommen. Und für die 3 Tickets kannst du dann auch alle einlösen und dann kriegst du was. Und tatsächlich bei dem einen kommst du dann auch später zu einem Tagebuch. Das kriegst du aber nur, wenn du den Schlüssel gegen das Ticket tauscht. Und du weißt am Anfang nicht, wozu ist dieser Schlüssel. Und irgendwann kommst du an so eine Stelle, aber auch nur durch Zufall. Also da musst du schon wissen, wo du hin willst, sag ich jetzt mal. Oder du landest durch Zufall wie ich da. Und dann, oh, hier kann ich also den Schlüssel verwenden. Ah, da ist ein Tagebuch drin. Von Überlebenden. So, das war cool.
Ja, es gibt viele, viele coole Sachen. Man kann auch viele Dinge entdecken, wenn man denn die Muße hat, da wirklich alles zu erkunden. Und genau, aber teilweise macht auch Backtracking Sinn, weil gerade wenn du am Anfang, ich glaube, da gibt es diese Asbesthöhle oder so, oder irgendwie so hieß die, wenn du da ganz am Anfang reingehst, da mit Level 5, 6, 7 oder wann du da ankommst, theoretisch, und versuchst den wegzuhauen, ja, viel Erfolg. Viel Spaß dabei.
Ja, das kannst du knicken.
Zerfetzt dich. Hast du nicht den Hauch einer Chance. Also wenn das Spiel dir anzeigt Gefahr, sollte man das ernst nehmen.
Im Regelfall ist
die Übersetzung für verrecke.
Genau, also da solltest du nicht reingehen, sondern du solltest halt echt trainieren und ja, das hat das Spiel auch ganz gut gelöst. Immer was rot war, lieber nicht rein.
Ja, das ist, war definitiv wäre, ist das die richtige Entscheidung.
Ja.
Das ist dann der Moment, wo du dann Backtracking machst, wenn du dann noch Erinnerungen hast oder sonst was und oder Bock hast, was zu machen, hinder und klatsch die weg.
Das Einzige, wo du reingehen konntest, was rot war, war das Maleratelier. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drin warst.
Natürlich nicht. Ich habe dir gesagt, ich habe nichts nebenbei gemacht. Groß.
Gut. Das ist ja eine Nebenaktivität. Da kann ich jetzt gar nicht so viel spoilern. Deswegen, das erzähle ich jetzt einfach mal. Das ist ein Maleratelier und da hast du quasi, kannst du so auf Bilderrahmen und sowas laufen und ich weiß nicht, ob du den Gestralstrand Strand da mal, oder da gibt es ja mehrere von, ob du da mal warst, wo du Minispiele, all so eine Passagen, wo du laufen kannst, wenn du runterfällst irgendwo, weil du die Kante nicht hundertprozentig genau getroffen hast und dann wieder von vorne anfangen musst, aber schon eine halbe Stunde gebraucht hast, um da überhaupt hinzukommen, hasse ich übrigens. Ich hasse sowas.
Oh, irgend sowas habe ich da auch gemacht. Das war, fühlt sich ein bisschen an wie Jump'n'Run oder was auch immer das darstellen sollte. Das,
genau, ja, und das, dann ist das, die, ja, da das gab war es nicht. Die Gestralstrände, die habe ich gar nicht erst gespielt, weil ich bin da so oft abgekackt, dass ich gesagt habe, Digga, mach deinen Scheiß alleine. Da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Also das war, dafür ist dieses Spiel nicht ausgelegt. Ich sag so, das ist kein Jump'n'Run. Und vor allen Dingen, ich sag so, ich spring schon in die richtige Richtung und alles, aber trotzdem falle ich da irgendwie runter und ich sag so, also entweder liegt es an der Kamerasicht oder ich bin einfach zu ungeschickt. Fertig. Ich hab's einfach nicht hinbekommen. Bei Maleratelier war es so, du musstest immer bis zu einem bestimmten Punkt kommen. Dann gab es da so einen Jungen und der hat dir was gegeben. Und das konntest du dann einsetzen in der Mitte. Und egal durch welches Maleratelier du gekommen bist, du bist immer in die Mitte gekommen, quasi von dem Punkt aus. Das heißt, ich habe bei einen leichten Pfad gehabt. Das heißt, ich habe mir die anderen Sachen nur geholt und bin dann diesen leichten Pfad gegangen, um in die Mitte zu kommen. weil da konntest du was einsetzen, dann hat sich eine Tür geöffnet und da hattest du einen Bosskampf, fertig. Mehr ist das nicht.
Ja, besser als nichts, ne?
Ja, besser als nichts, ist auch okay. Gut, ja. Also, aber
es ist halt komplett optional, wenn man keinen Bock hat. Da macht man es genau. Halt nicht. Oder die Steuerung so entsetzlich findet, wie jetzt bei diesem Gestralstrand. Oder da, wo du sagst, auf gar keinen Fall gebe ich mir das. Ich habe also, das ist mir die Lebenszeit nicht wert.
Genau, bei Minispielen muss ich sagen, wenn du ein Minispiel hattest, sowas wie, Minispiel in Anführungszeichen, wo du diese Arena hattest, wo du immer nur mit einem kämpfen musstest, von deinem Team, dann sage ich, das ist okay, das kann man machen, aber alles andere, wo Geschicklichkeit auf dem Prüfstand war, so, oh, du musst hier und da hinspringen, ich habe das gehasst, ich habe es wirklich gehasst.
Ja, wie gesagt, habe ich auch ein, zweimal von der gesagt, nö, lassen wir direkt bleiben, bitte lassen Sie mich damit in Frieden. Aber das ist ja schön, das ist optional, ich weiß auch nicht, was es da an Belohnungen gibt, aber offenbar nichts, was mir gefehlt hat. Weil ich habe zwar durchaus kein Problem mit einer gewissen Frusttoleranz, und die braucht man auch in diesem Spiel, definitiv brauchst du eine gewisse Frusttoleranz, sonst wird das nichts.
Das ist absolut richtig.
Aber auf die Scheiße hatte ich keinen Bock.
Das nee, glaube ich dir.
Gut.
Gut. Ich glaube, jetzt sollten wir mal langsam zur Story kommen, weil wir reden schon ziemlich lange darüber.
Ich wollte gerade dasselbe sagen, genau. Deswegen können wir ja hier einmal jetzt sagen, so.
Arne hier aus dem Off. Wir mussten diese Folge tatsächlich einmal unterbrechen, weil sonst wäre die ein bisschen in der Überlänge gewesen. Wir wollten euch keine 2 Stunden am Stück zumuten. Deswegen geht's in der nächsten Episode, die wir dann rausbringen, einfach damit weiter mit Part 2. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.